ist wohl, da kann ich gut anknüpfen. Ich war 6 Jahre alt und wir waren auf einer Familienfreizeit mit dem Buschendorfer Gemeinschaftsverband in Friolzheim, waren wieder zu Hause angekommen und mein ältester Bruder sagte dann, und brachte es eigentlich auf den Punkt, was wir alle so dachten, er sagte, Mama, so muss es mal im Himmel sein. Ja, ich vermute, wer länger im Glauben unterwegs ist, der kennt solche Momente, wo christliche Gemeinschaft wie so ein Vorgeschmack des Himmels ist. Das gibt es. Freizeiten, Gemeindefreizeiten, manches Mal auch im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, das Zusammensein, das stärkt, das ermutigt, das aufbaut, wo man ehrlich ist, wo man merkt, der andere kämpft mit den gleichen Herausforderungen. Und Gemeinschaft kann wirklich so gewinnbringend sein, so hilfreich sein. Das verleitet uns manches Mal dazu zu denken, das ist christliche Gemeinschaft. Was schafft in diesem Leben Einheit? Ich meine jetzt nicht Gemeinde, sondern was schafft in diesem Leben Einheit? Wie werden in diesem Leben Menschen eins? Das passiert allermeistens durch Sympathie. Das kann man oft gar nicht so ganz genau erklären. Das ist so ein Gefühl, aber es ist so ein Gefühl von, wow, mit dem kann ich gut. Wir sind auf einer Wellenlänge. Das passt. Vielleicht, weil die Kultur irgendwie zusammenpasst, weil man merkt, man tickt ähnlich. Vielleicht, weil man ähnliche Interessen hat, ähnliche Meinungen vertritt und auf einmal merkt man, oh, das passt, das geht gut zusammen. Vielleicht, weil man etwas gemeinsam erlebt hat und dieses Erlebnis schweißt einen zusammen. Leider oft auch, was Menschen in diesem Leben eint, gemeinsame Feinde. Gemeinsam gegen eine Sache sein. Wie tut das gut, dass es da jemand anderen gibt, der ist auch dagegen. Der sieht das genauso wie ich. Menschliche Gemeinschaft funktioniert am Ende letztlich immer so. Entweder es gibt die Möglichkeit von außen durch Anreize oder Druck Gemeinschaft zu erzeugen. Eine Arbeitsgemeinschaft funktioniert, weil man Geld verdient. Ja? Oder Gemeinschaft funktioniert, weil wir innere Momente haben, die sagen, ich will mit diesen Menschen zusammen sein. Und da sagen die Soziologen, und ich glaube, die Kinder dieser Welt sind manches Mal klüger als die Kinder des Lichts, die Soziologen sagen, in dieser Welt sind wir zusammen nur deshalb, weil wir den Eindruck haben, dass wir das, was wir einbringen, mindestens in gleicher Weise zurückbekommen. Deshalb organisieren sich Menschen in Vereinen, in Clubs oder sonst wo, weil sie den Eindruck haben, das, was ich einbringe, bekomme ich auch zurück. So funktioniert menschliche Gemeinschaft. Und dann ist eine Harmonie hergestellt. Und das erleben wir auch manches Mal in unseren Gemeinden. Dass es toll ist, dass es wunderschön ist, dass wir den Eindruck haben, ich bringe etwas ein, aber ich bekomme auch etwas zurück. Und dann stehen wir in der Gefahr zu denken, das ist christliche Gemeinschaft. Mama, es war wie im Himmel. Was schafft eigentlich unter uns Christen Einheit? Sympathie, dass der andere auf meiner Wellenlänge ist? Das gibt es. Aber ist es das, was die Gemeinschaft ausmacht? Dass wir gleiche Meinungen haben, gleiche Interessen? Ja, an manchen Stellen. An anderen Stellen kann es durchaus sein, dass wir als Christen die gleiche Bibel lesen, uns mit dem gleichen Wort Gottes beschäftigen und trotzdem zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Dass es mir etwas bringt, kann sein. Weil wie oft ist es so, dass wir mehr einbringen, als wir eigentlich denken, zurückzubekommen? Richtig schwierig wird es, wenn uns Christen vereint, dass wir gleiche Feinde haben. da muss ich ehrlich sagen, habe ich immer Bauchschmerzen, wenn uns am Ende nur noch vereint, dass wir sagen, wir sind dagegen. Und deswegen verstehen wir uns so gut. Was ist es, was christliche Gemeinschaft ausmacht? Paulus bringt es im Epheserbrief auf den Punkt. Er sagt, was uns eigentlich eint ist. Ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch allen in allen ist. Bonhoeffer drückt das so aus. Er sagt, christliche Gemeinschaft ist kein Ideal, dem wir nachstreben, dass wir versuchen wollen, irgendwie zu erzeugen, sondern, und das finde ich sehr wichtig, christliche Gemeinschaft ist eine göttliche Wirklichkeit. Es ist Wirklichkeit. Weil dieser Gott uns zu einem Leib zusammenfügt, das ist Wirklichkeit. Jawohl. So wie wir das auch in unseren leiblichen Familien erlebt haben. Dass ich Teil der Familie Ulm bin, dazu musste ich mich nicht bemühen, musste nicht irgendetwas tun, um zu beweisen, dass ich zu dieser Familie gehöre. Und umgekehrt, ich hätte auch nichts tun können, um nicht dazu zu gehören. Ich wurde irgendwann in diese Familie hineingeboren und dann hatte ich diese Brüder. Das war manches Mal gut, aber auch nicht immer. Dann hatte ich diese Eltern und die hatten auch mich. Das ist eine Wirklichkeit. Und so ist das, wenn ein Mensch anfängt, Jünger Jesu zu werden. Dann wird er hineingeboren in diese geistliche Wirklichkeit. Und deshalb sagt Bonhoeffer das Zweite, christliche Gemeinschaft ist eine pneumatische, eine geistliche Wirklichkeit. Keine, er sagt, psychische Wirklichkeit, wir könnten sagen, keine Wirklichkeit, die durch die Rahmenbedingungen dieser Welt entstehen. Es ist eine geistliche Wirklichkeit, dass wir als Jünger zusammengehören. Einheit haben wir nur in Jesus. Punkt. Lasst uns das festhalten. Einheit haben wir am Ende nur in Jesus. Es kann sein, dass es andere Punkte gibt, warum ich euch so sympathisch finde. Einige von euch habe ich kennengelernt und dann freuen wir uns, wenn wir uns wieder sehen und dann nehmen wir uns in den Arm. Ja, das ist schön. Aber am Ende im Kern haben wir nur in Jesus Einheit. Und diese Einheit, die kann eng sein, die kann vertraut sein, die kann ganz ehrlich sein. Das kann eine Einheit in den Tiefen des Lebens sein, die dann wirklich auch Tiefgang schafft. Du Menschen in Tiefen des Lebens begleitet hast. Im letzten Sommer habe ich eine Frau aus unserer Gemeinde begleitet, der ihr 25-jähriger Sohn gestorben ist. Tiefen schaffen Tiefgang in der Beziehung. Ja, ohne Frage. Aber es gibt doch auch das andere. Einheit in Jesus kann auch verstörend sein. Kennt ihr das auch? Dass da jemand mein Bruder und meine Schwester ist, aber wie der den Glauben lebt, welche Erkenntnisse er aus dem Wort Gottes hat, ist manches Mal für mich verstörend, seltsam. Und deshalb sagt dieser Paulus in Epheser Kapitel 4, 2 ein Wort, das ich für Gemeinschaft als unheimlich wichtig empfinde. In der Ewigkeit wird das einmal anders sein, aber hier gilt für christliche Gemeinschaft, ertragt einer den anderen in Liebe. Ihr Lieben, wer das nicht gelernt hat, wer nicht weiß, dass zu dieser Weggemeinschaft hinter Jesus her auch diese Seite gehört, dass wir es manches Mal nur noch schaffen, einander zu ertragen. Wer das nicht weiß und kennt, der wird früher oder später enttäuscht sein von christlicher Gemeinschaft. Und mancher ist dann so enttäuscht, dass er den Glauben wegwirft. Weil er sagt, wenn die Christen so sind, will ich damit nichts mehr zu tun haben. Aber schon Paulus sagt, du, manches Mal ist es so, da kannst du den anderen gerade nur noch ertragen. Im Lateinischen tolerare. Wir denken oft, Toleranz heißt so, jeder wischiwaschi, wie er will. Nein, das ist völliger Quatsch. Toleranz heißt, den anderen ertragen. Und ertragen, in dem Wort steckt ja ganz viel drin. Das heißt, der wird mir zu einer Last. Der wird schwer. Ja, so kann geistliche Gemeinschaft sein. Beides. Geistliche Gemeinschaft ist auf der einen Seite etwas ganz Wunderbares und ganz nah am Himmel. Ja, dort, wo wir in Jesus eins sind. Aber manches Mal ist es auch das andere. Und das sehen wir schon in den Briefen des Neuen Testamentes, wie Paulus wie die anderen an vieler Stelle kämpfen müssen, weil diese geistliche Gemeinschaft so umkämpft ist und weil es manches Mal nur deshalb möglich ist, noch beieinander zu bleiben, weil wir ein Ja dazu gefunden haben, wir ertragen uns. Ich ertrage den anderen. Er ist mir vielleicht eine Last, aber in Jesus bin ich bereit, diese Last auf mich zu nehmen. Wenn wir denken, es funktioniert durch Harmonie, dann ist es ja ähnlich wie in mancher Ehe. In manchen Eheberatungen, die ich hatte, habe ich irgendwann entdeckt, der eine Ehepartner liebt den anderen gar nicht wirklich. Er liebt sein Bild von ihm. Er hat ein Bild vom anderen, wie der andere sein sollte. Und wenn der so wäre, dann könnte er den lieben. Er ist aber nicht so. Und dann wird es schwierig. Ich habe manches Mal erlebt, da kamen Leute in unsere Gemeinde und die waren am Anfang wahnsinnig begeistert von unserer Gemeinde. Und wenn die so wahnsinnig überschwänglich begeistert waren, habe ich immer schon die Luft angehalten und habe gedacht, wow, lern du uns erst mal kennen. Lern du mich mal endlich kennen. Wisst ihr, jeder ist toll, bis du ihn kennenlernst. Ertragt einer in Liebe. Hast du dazu Ja gesagt, dass ihr euch einander ertragt? Und dann heißt es wirklich gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam hinter Jesus. Und ja, versteht mich jetzt nicht verkehrt, wenn ich jetzt so stark auf diese Seite jetzt einmal das Gewicht gelegt habe. Das andere gilt auch. Gemeinsam hinter Jesus, das ist weltstark. Das ist so eine starke Kraft, dass es wichtig ist, dass wir uns jetzt im zweiten Teil damit beschäftigen und überlegen wollen, wie sieht dieses gemeinsam hinter Jesus aus? Und ich habe 4 ganz einfache Punkte. Gemeinsam in der Gemeinde, gemeinsam in einer Kleingruppe, gemeinsam in einer Bruderschaft und gemeinsam im Dienst. Da kommen wir dann im dritten Punkt drauf. Gemeinsam in der Gemeinde. Das Neue Testament zeigt, dass die Gemeinde eine ganz zentrale Rolle für die Nachfolge hat. Paulus macht das ganz deutlich, dass wir nicht gerufen sind zum Einzelchristsein. In unserer Zeit, wo Individualismus ja immer stärker wird, ist es so wichtig zu sagen, hey, das ist nicht deine Berufung. Deine Berufung ist immer Berufung in die Gemeinschaft. Das Neue Testament ist hier so eng, so klar, dass... Jetzt funktioniert... Ja... dass da gar kein Spielraum bleibt. Römer 12, 5. So sind wir die vielen ein Leib in Christi. Wir sind ein Leib in Christi. Anders gibt es uns gar nicht. Es gibt uns nur gemeinsam in Christus. Und Christus ist das Haupt des Leibes und gleichzeitig ist er der Leib. Den gegenwärtigen Christus gibt es in dieser Welt nur in dieser Weise. Dafür hat sich Christus entschieden. Er hat sich entschieden, dass er in dieser Welt nur in einer Weise zu sehen ist, nämlich in seiner Gemeinde. Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Das ist die Verheißung, das gilt. Das gilt für die weltweite Gemeinde. Und jetzt gibt es manche Christen, die sagen, ja natürlich, für die weltweite Gemeinde, für das Ganze gilt das schon. Und ich bin ja auch ein Teil des Ganzen. Und das reicht mir. Dann sitze ich daheim und schaue meinen Fernsehgottesdienst und lese ein Buch und Heute gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber wir sehen schon im Neuen Testament, Gemeinde realisiert sich dennoch immer in einer Gruppe vor Ort. Diese Gruppe vor Ort, diese Ortsgemeinde, ist niemals ideal. Sie ist einerseits Teil des Leibes und deshalb ist Gemeinde immer auch etwas Heiliges. Gemeinde ist immer etwas Heiliges. Und auf der anderen Seite ist sie auch Versammlung von Menschen und daher sehr menschlich. Und das ist eine Spannung. Und gerne würden wir die Spannung auflösen, weil es uns schwerfällt, in Spannungen zu leben. Aber diese Spannung, die müssen wir aushalten. In der Ewigkeit wird es anders sein. Da sind viele Spannungen zu Ende. Aber in diesem Leben müssen wir die Spannung aushalten, dass Gemeinde etwas ganz Heiliges ist, weil Christus in der Gemeinde gegenwärtig ist. Und auf der anderen Seite ist Gemeinde auch etwas sehr Menschliches, weil sich hier Menschen versammeln mit all dem, was zu unserem Menschsein noch gehört. An manchen Stellen höre ich heute viel Abgesang über Gemeinde. Heute gibt es andere Formen, wie Christen ja zusammenkommen, mehr als Event, mal da, mal da, mal da, du pickst dir überall etwas raus. Aber wir müssen keine Angst haben. Gemeinde ist der Grundgedanke Gottes. Gemeinde wird bestehen bleiben bis in die Ewigkeit. Dann wird es diese kleinen Gruppen von Gemeinden nicht mehr geben, dann wird es nur noch diese eine große Gemeinde geben. Bis dahin ist neutestamentlich völlig klar, Gott steht zu seiner Gemeinde. Allerdings die Form von Gemeinde kann ganz unterschiedlich sein. Das sehen wir schon im Neuen Testament, dass die Formen von Gemeinde unterschiedlich sein können. Jerusalem war anders als Antiochien, Antiochien war anders als Korinth, Korinth war anders als Ephesus. Gemeinde kann ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass unser Gott ein Gott der Originalität ist. Wenn wir uns allein die Schöpfung ansehen, dann sehen wir, Gott macht das immer anders, als wir das machen würden. Also wenn ich der Schöpfer gewesen wäre, hätte ich gesagt, ein Apfelbaum, ein Birnbaum, ein Kirschbaum, das reicht eigentlich. Davon produzieren wir jetzt 5 Milliarden und dann verteilen wir die. Und wenn sie gesagt hätten, ach, vielleicht wäre doch noch ein Weinstock ganz schön, hätte ich gesagt, okay, noch ein Weinstock, ist in Ordnung. Aber Gott ist da ganz anders. Es gibt bei Gott keine Duplikate. Alles ist immer original. So hat Gott auch überhaupt keine Probleme damit, dass Gemeinde immer original ist. Wir haben bei uns im Verband 65 Gemeinden. Die sind schon ein bisschen ähnlich, ein bisschen. Und trotzdem sind unsere Gemeinden alle ganz unterschiedlich. Und selbst dort, wo wir in einer Stadt 2 Gemeinden haben, vom gleichen Verband, sind die auch unterschiedlich. Weil einfach immer Originale zusammenkommen und weil Gott sich darauf einlässt, weil Gott nicht sagt, ich mache das so wie das Finanzamt. Ja, das Finanzamt ist in Oberammergau ziemlich identisch mit dem Finanzamt in Hof. Das funktioniert. Aber Gott ist anders. Gott hat seine Freude an Originalität und das ist gut so. 2 Dinge sind das Mindeste, was in jeder Gemeinde sein soll. Und dann gäbe es natürlich noch vieles andere. Aber an 2 Dingen muss ich Gemeinde am letzten immer messen. Finden in dieser Gemeinde Menschen zu Jesus? Ist für die Gemeinde klar, wir haben einen Auftrag. Wir sind nicht für uns da. Gemeinde ist nämlich nicht das eigentliche Ziel. Wir haben es vorhin gehört, es geht um Jüngerschaft und es geht darum, dass Menschen zu Jüngern werden. Wenn wir denken, Gemeinde ist das Eigentliche, dann sind wir verkehrt. Gemeinde ist immer nur das Werkzeug. Es geht um Mission und es geht darum, dass Menschen im Glauben wachsen, dass Menschen in die Jüngerschaft hineinkommen. Das sind die 2 grundlegendsten Elemente von Gemeinde. Wenn das nicht ist, dann hat Gemeinde ihren eigentlichen Zweck verfehlt. Das Besondere ist jetzt, dass Gott eine Grundidee für Gemeinde hat, die ist echt spitze. Diese Grundidee heißt nicht, selig sind die Bene, die am Altar stehen, alleine. Das ist leider irgendwann so geworden, dass Gemeinden sehr hierarchisch gedacht werden, dass es einen oder wenige gibt, die die Gemeinde ausmachen. Aber Gottes Grundidee für die neutestamentliche Gemeinde ist eine andere. Im Neuen Testament findet sich da ein Wort, das immer und immer wieder vorkommt, einander. Wenn ihr über irgendetwas von Gemeinde nachdenkt, dann werdet ihr immer wieder darauf stoßen, dieses Einander-Prinzip. Wir wollen uns einmal ein paar Stellen, und es gäbe noch viel mehr, ein paar Stellen herauspicken, die dieses Einander beschreiben. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Einander. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wenn ihr am Sonntag zusammen seid, erwartet nicht, dass eure Ältesten auf euch zukommen und euch ermutigen und fragen, wie geht's? Und dann gibt es die einen, die geben und die anderen, die nehmen. Nein, das ist nicht Gottes Gedanke. Gottes Gedanke ist einander. Ermuntert euch einander. Die Jungen, die Alten und die Alten, die Jungen. Ordnet euch einander unter. In der Furcht Christi. Ja, es gibt Menschen, die haben Verantwortung in Gemeinde. Aber grundsätzlich heißt es, ordnet euch einander unter. Ich bin erster Vorsitzender im Verband, ich habe die Verantwortung über unsere Regionalleiter, die Regionalleiter haben die Verantwortung über die Gemeinden, in der Gemeinde gibt es wieder Verantwortliche. Aber klar ist, ich habe mich genauso unterzuordnen, weil das zum Einanderprinzip gehört. Wir ordnen uns gegenseitig einander unter und umso mehr wir es lernen, uns unterzuordnen, umso mehr jeder versucht, sich mehr unterzuordnen wie der andere, umso leichter wird es werden. Belügt einander nicht, auch ein Einander-Miteinander-Prinzip, dass wir ehrlich sind. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermutigen und ermahnen. Einander. Oder ein anderes Einander. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Gibt es nicht den Pastor, dem man dann die Sünden bekennt und die anderen, die sind nur immer die kleinen Schäfchen sind. Nein, einander. Das soll untereinander passieren. Einander. 1. Petrus 4,10. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Bei Petrus ganz, ganz stark ausgeprägt. Obwohl er von Christus eingesetzt war, als derjenige, der in einer besonderen Aufgabe als Apostel vorangegangen ist. Versteht Petrus trotzdem, worum es eigentlich geht? Die eigentliche DNA ist einander, weil wir alle Priester sind. In dem Moment, wo wir anfangen, mit Jesus zu leben, zu seinem Leib gehören, sind wir Stellvertreter auf dieser Welt und jeder soll mit seiner Gabe dienen, einander. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Und das sind nur einige wenige Stellen, die dieses Einander beschreiben. Kurzen Moment der Stille, lesen Sie sich die Stellen einmal durch und überlegen Sie sich, welches dieser Aussagen spricht Sie am meisten an, worüber sind Sie am meisten dankbar und welche Aussage fordert Sie am meisten heraus, wo Sie sagen, das macht mir etwas Mühe. Kurz Moment der Stille, jeder darf das einmal für sich durchlesen. einander. Das ist so wertvoll, dass unsere Nachfolge eben keine Nachfolge ist, wo wir alleine stehen, sondern wo wir gemeinsam unterwegs sind, uns einander hin zu Jesus begleiten. Wie geschieht jetzt dieses Einander? Dieses Einander geschieht natürlich zum einen, das ist wahrscheinlich das, was uns als erstes einfällt, in der großen Gemeinde. Das kann natürlich jetzt ganz unterschiedlich sein. Jetzt weiß ich gar nicht, wie groß Ihre Gemeinden sind. Ich vermute mal, die Gemeinden, die heute zusammen sind, sind vermutlich ungefähr so zwischen 300 und vielleicht maximal 150, 200 Gottesdienstbesucher. Es darf ja auch größer oder kleiner sein. Aber grundsätzlich denken wir dieses Miteinander ja oft zuerst im Gottesdienst. Das ist gut. Da erleben wir dieses Miteinander. Wir erleben es heute in dieser Gruppe miteinander. Wir erleben das in der Gesamtgemeinde. Da gibt es Älteste, da gibt es Strukturen, da gibt es aufeinander achten. Das fängt in der Apostelgeschichte an. Am liebsten hätten wir ja immer nur das geistliche Ereignis, dass also gebetet wird, dass wir miteinander Bibel lesen, dass es Gottesdienste gibt. Aber es braucht auch die Strukturen. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, als es anfängt zu grummeln, zu rumoren, weil die Apostel nicht mehr zu ihrem eigentlichen Amt kommen, da fangen die ersten Strukturen an und sie sagen, jetzt brauchen wir Diakone. Warum? Damit wir besser organisiert sind? Nein, damit die Apostel freigesetzt bleiben für ihren einzelnen, für ihren eigentlichen Dienst. Also es braucht in der Gemeinde immer auch die Strukturen, die uns helfen können, aber Strukturen sind nie das Eigentliche. Strukturen helfen nur zum geistlichen Leben. Das ist die große Gemeinde. Der zweite Bereich, wo wir diese Gemeinschaft, dieses Einander erleben können, sind dann aber die Kleingruppen. Hier in der Gemeinde durfte ich im letzten Jahr ein Seminar dazu halten, zu Kleingruppen. Ich habe vorhin in Berichten gehört, in einigen eurer Gemeinden gibt es das Bibelkreise, Hauskreise. Dazu will ich euch ein bisschen etwas sagen, weil das ist so der Kern unserer Frömmigkeitsprägung, Gemeinschaftsbewegung. Geschichtlich stammt das daher, dass ja nach der Reformation in unserem Land erst einmal die große Frage war, was heißt jetzt eigentlich evangelisch? Man muss sich das vorstellen, von heute auf morgen war so ein katholischer Priester auf einmal evangelisch. Dann hat er sich gefragt, was ist das jetzt evangelisch? Also entweder ich bleibe in Mittelfranken, dann muss ich jetzt von heute auf morgen evangelisch sein, oder ich gehe halt nach Eichstätt, dann kann ich katholisch bleiben. Aber wenn er nicht gehen wollte, dann war er jetzt evangelisch. Was ist denn das jetzt? Und dann hat man angefangen, ganz viel über den richtigen Glauben nachzudenken und hat ganz, ganz große Bände von Dogmatik geschrieben und hat dann sehr lange unseren Glauben verstanden wie Mathematik. Du musst es richtig verstanden haben und wenn du es richtig verstanden hast, ist es in Ordnung. Man hat aber darüber das Leben vergessen, hat darüber vergessen, worum es eigentlich geht, nämlich um Nachfolge. Es geht um Montag bis Samstag und nicht nur um Sonntag. Und dann ist ein gewisser Philipp Jakob Spener aufgetreten, ein Pfarrer, der sollte ein Vorwort zu einem Buch schreiben, aber aus dem Vorwort ist ein kleines Büchlein geworden. Und in diesem Büchlein beschreibt er unter anderem kleine Gruppen, die sich treffen sollen, um gemeinsam in Gottes Wort zu lesen, sich auszutauschen, miteinander zu beten. Collegia Pietatis. Dieses Büchlein hat er genannt Pia Desideria, das heißt fromme Wünsche. Und das hat in Deutschland eingeschlagen und dann sind ganz viele so kleine Gruppen entstanden und die Leute, die davon nicht viel gehalten haben, die haben sich das von außen angeschaut und haben gesagt, das sind die Frömmler, also die Pietisten. Aber die Pietisten fanden das gar nicht so schlimm und haben gesagt, wunderbar, das sind wir. Wir wollen ja fromm sein, wir wollen ja Leute sein, die mit Jesus leben. Und so sind diese Collegia Pietatis entstanden. Und von daher ist es in unserer Bewegung, die letztendlich aus dieser Bewegung heraus stammt, schon immer klar gewesen, dass wir neben der großen Gruppe immer auch die kleinen Gruppen gebildet haben, wo wir gemeinsam Bibel lesen, wo wir uns gemeinsam austauschen, wo wir gemeinsames Gebet haben. Ich finde das eine Riesenchance, denn in der kleineren Gruppe besteht die Möglichkeit, ehrlich zu werden. Ganz den Fokus auf Christus, aber auch miteinander das Leben teilen. Ehrlich erzählen, wie geht es mir mit Jesus in meinem Alltag? In meiner Familie, meiner Ehe, in der Schule, am Arbeitsplatz. Dann tauschen wir uns über einen Bibeltext aus. Dann beten wir füreinander. Noch einmal Bonhoeffer. Er sagt dazu, hier ist der Christus im Bruder so wichtig und stärker als der Bruder in mir. Ich glaube, das ist ein sehr gutes und wichtiges Bild. Im Christsein können wir natürlich auch alleine die Bibel lesen und das ist wertvoll und beten, aber manches kannst du dir selber nicht zusprechen. Ich glaube, du kennst das. Manches Mal braucht es den anderen und das macht Gott so, weil er uns auf Gemeinschaft hin angelegt hat. Manches, da brauchst du den anderen, der dir etwas zuspricht, der dich ermutigt, mit dem du beten kannst, der dir, wenn du Sünde bekennst, auch die Vergebung zusprichst. Natürlich vergibt uns Gott auch, wenn wir ihn alleine bitten, aber es liegt einfach eine Verheißung darauf, dass, wenn der andere mir das zuspricht, Christus das in mir festmacht. Ich habe für mich mit der Zeit da ein sehr einfaches Bild entwickelt. Für mich ist Christsein so etwas wie eine Bergbesteigung. Wenn du morgen irgendwie überlegst, du machst eine Bergbesteigung, also ich meine jetzt nicht einen Hügel, sondern wirklich einen Berg und da gibt es wirklich so einen steilen Aufstieg und vielleicht noch einen Überhang, dann kannst du natürlich das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, das schaffe ich alleine, das kriege ich alleine hin. Mag ja sein. Aber was ist, wenn es nicht geht? Und was ist, wenn du merkst, oh, jetzt fange ich an zu stürzen? Dann ist es zu spät, wenn du sagst, jetzt muss ich mich anleinen. Wenn du im Fallen bist, dann musst du an der Seilschaft schon hängen. Wenn du als Christ unterwegs bist, musst du wissen, es gibt Anfechtung. Es gibt diese Überhänge, es gibt die Situation, da packst du es nicht alleine. Wenn du dann nicht angeseilt bist, dann hast du verloren. Seil dich vorher an. Das ist für mich die Kleingruppe. Natürlich können Kleingruppen auch Last sein, eintönig geworden sein. Sie können übergriffig sein. Ich erlebe manche Kleingruppen, da ist viel Unehrlichkeit. Da zeigt man sich nur die Schokoladenseiten des Christseins. Und weh, einer nennt ein Problem. Dann sind alle da mit guten Ratschlägen. Und Ratschläge können auch Schläge sein. Dann muss man arbeiten mit der Gruppe. Dann muss man überlegen, wie kann es wieder anders werden. Und notfalls sucht man sich eine andere Kleingruppe. Aber ich will dir ganz viel Mut machen, suche das. Und erwarte das vor allem nicht nur von anderen. Erwarte nicht nur, dass die anderen dir geben, sondern sei du zuerst bereit, anderen zu geben, auch in der Kleingruppe. Erwarte nicht zuerst, dass die anderen ehrlich werden. Fang du einmal an, Stück für Stück ehrlicher zu werden, auch von deinen Niederlagen zu reden. Als ich ganz junger Pastor war, sagte mir mein Mentor Volker, hab mal den Mut, auf die Kanzel zu gehen und den Leuten zu sagen, ihr Lieben, ich habe euch heute ein Paradebeispiel für einen Sünder mitgebracht. Und dann sagt, du bist das. Wow, ich habe ein bisschen durchgeschnauft, habe gedacht, wie wird das werden, aber ich habe es so gemacht. Ich habe gesagt, Leute, ich habe euch heute ein Paradebeispiel von einem Sünder mitgebracht. Der steht hier. Am nächsten Tag kam ein über 70-jähriger Bruder zu mir. Er hat gesagt, wie man das früher in unserer Bewegung so sagte, Bruder, ich will dir beichten. Er hat sein ganzes Leben gebeichtet. Sünde aus seiner Jugend. Und er sagte, du hast gestern gesagt, du bist auch ein Sünder. Deshalb habe ich mir das getraut. Versteht ihr? Wenn wir immer nur von unseren geistlichen Siegen reden, wird es schwierig. Ich bin ein Mensch, ich kenne geistliche Niederlagen. Und in meiner Kleingruppe bin ich froh, dass ich das auch ehrlich sagen darf, ungeschminkt. Dazu will ich dir Mut machen. Wo du geistliche Gemeinschaft noch erleben kannst, ist in Zweierschaften. Das war so in den 60er, 70er Jahren in unserer Bewegung ganz stark. Zweierschaft mit einem Menschen miteinander, ganz vertrauensvoll. Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber ihr Lieben, ich will euch einfach dafür werben, weil ich das für so wichtig halte, für so gut halte. Als ich als ganz junger Pastor angefangen habe und dann so ziemlich allein in Mark Nordheim gesessen bin, in so einem kleinen ländlichen fränkischen Dorf, da habe ich gemerkt, oh, ich werde so einsam und dann im Dienst und die ersten Erfahrungen. Und dann habe ich an meinen Freund Matthias Frey gedacht und habe daran gedacht, dass wir im Studium uns immer wieder getroffen haben zum Beten und zum Bibellesen. Und dann habe ich gedacht, ach, was soll's. Ich frage ihn jetzt einfach an. Das war noch die Zeit von Fax und ich habe ihm einen Fax geschickt und habe gesagt, Matthias, ich suche so eine geistliche Zweierschaft. Wenn das nichts für dich ist, ist es okay, aber ansonsten lass uns das tun. Wir haben eine geistliche Zweierschaft gebildet, wir haben sogar einen Vertrag gemacht, dass wir uns bis in den Himmel miteinander begleiten und haben heute noch diese Zweierschaft, die ist so wichtig für mein Leben. Dass wir immer wieder zusammenkommen. Es ist keine Ehe. Es darf auch sein, dass einer mal sagt, du, jetzt ist es gerade für mich nicht dran, bei uns hat es bis heute gehalten, aber es ist so wichtig. Und wenn wir dann zusammen sind, im April treffen wir uns wieder, da verbringen wir ein Wochenende, dann reden wir ganz ehrlich miteinander. Wir beten füreinander. Es gibt auch den Moment, wo wir beichten. Mein Freund Matthias weiß immer ziemlich genau, was ich beichte. Der kennt mich ja schon, der weiß ja, an welchen Punkten ich immer hänge. Es ist trotzdem gut. Dann legt er mir die Hand auf und betet für mich. Und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist so großartig, das berührt mich jedes Mal so. Manches Mal, wenn wir zusammen sind, ist es nicht jedes Mal so, aber manches Mal ist es so, dass wir im Gebet gar nicht mehr aufhören können zu beten. Wir beten und beten und beten und irgendwann sagt doch ein Amen. Dann sage ich, Matthias, ging es dir genauso? Ich hatte den Eindruck, Jesus ist jetzt direkt hier. Sagte, ja, ich hatte auch den Eindruck. Ich hätte am liebsten gar nicht aufgehört, aber irgendwann musst du ja Amen sagen. Zweierschaft. Ich habe mehrere Zweierschaften. Ich habe eine Zweierschaft mit meiner Frau. Das ist so schön. Sie ist auch Pastorin. Heute hat sie einen Glaubensgrundkurs. Ich bin hier, sie hat ihren Glaubensgrundkurs. Gestern haben wir für ihren Glaubenskurs gebetet. Heute Abend, wenn ich heimkomme, werde ich fragen, Dorothea, wie ging es dir? Das ist so schön. Gemeinsam im Dienst für Jesus unterwegs. Es gibt manches, was uns verbindet, aber das Eigentliche, was uns verbindet, ist, wir sind eine Streitergemeinschaft für Jesus. Das würde ich dir wünschen. Das ist nicht in jeder Ehe möglich, aber wenn ihr verheiratet seid, versucht das, dass ihr geistliche Gemeinschaft habt, miteinander beten könnt, miteinander Bibel lesen. Wie gesagt, diese Zweierschaft mit meinem Freund, ich habe eine Zweierschaft mit einem Mentor, mit einem älteren Mentor, das ist auch so gut, der mir vieles aus meinem Leben spiegelt. Paulus sagt einmal zu dem jungen Timotheus, was du von mir gelernt hast, das vertraue anderen zuverlässigen Menschen an, die in der Lage sind, andere Menschen zu lehren. Paulus hat den jungen Timotheus an die Hand genommen. Und hat ihm in dieser Jüngerschaft, in diesem Nachfolgeprozess Stück für Stück hineingeholfen. Ich habe das als junger Christ lange Zeit vermisst und ich habe gesagt, Gott, ich möchte so einen älteren, erfahrenen Christen und ich bin so froh, dass ich so einen gefunden habe, mit dem ich immer wieder die Dinge durchsprechen kann und er hat so viel mehr Lebensweisheit wie ich, er hat so viel mehr Lebenserfahrung wie ich und dann kann ich ihn immer wieder fragen, was denkst du zu dem und jenem Punkt und ich staune, was er für einen größeren Horizont hat, für eine größere Tiefe in Jesus und er mir oft entscheidende Hilfe sein kann. Und dann suche ich mir immer wieder auch geistliche Berater für verschiedene Situationen. In den ersten zwei Jahrhunderten des Christseins hatte diese apostolische Tradition eine ganz hohe Bedeutung. Tratere ist das Wort, das Paulus hier zugrunde legt. Übergebe es. Wie Paulus es an Timotheus weitergegeben hat, so soll es Timotheus jetzt auch wieder weitergeben. Die Älteren an die Jüngeren. Die Älteren, weil sie mehr Lebensweisheit haben. Weil sie mehr Glaubenserfahrung haben. Ihr Älteren, ich will euch das heute einmal sagen, ihr älteren Männer und Frauen, das ist eine wichtige Aufgabe. Das, was ihr im Glauben erlebt habt, Siege, aber bitte auch Niederlagen, erzählt das den Jungen. Erzählt bitte nicht nur die Schokoladenzeiten. Erzählt auch das andere. Erzählt auch, wo ihr Zweifel hattet. Erzählt auch, wo ihr Niederlagen hattet. Erzählt, wie euch Jesus durchgebracht hat. Das ist so wichtig. Und das sollte in Gemeinde normal sein. Es sollte in Gemeinde normal sein, dass du solch einen Menschen hast. Jetzt frage ich dich, hast du einen älteren Menschen, der dich im Glauben begleitet, zu dem du hingehen kannst und sagen kannst, du, ich habe da eine Glaubensherausforderung. Was hast du dazu erlebt? Wie gehst du damit um? Wenn du so jemanden nicht hast, bitte Gott darum. Aber jetzt kommt das Zweite. Bist du das für jemand? Bist du für jemand ein Mentor? Einer, der ihm nachgeht, einer, der nachfragt. Das kann abgesprochen sein, aber das muss es nicht. Ich erlebe dann in Gemeinden, dass die ältere Generation sagt, die Jungen kommen nicht auf uns zu. Ja, das glaube ich. Und die Jungen sagen auch, die Alten wollen mit uns nichts zu tun haben. Ich sage, die Sache ist ganz einfach, die ist wirklich primitiv einfach. Nächsten Sonntag such dir einen der Jungen aus, geh auf ihn zu und sag, du, ich wollte dich mal fragen, wie geht's dir? Bitte keinen Ratschlag, hör einfach mal nur zu. Und am nächsten Sonntag gehst du wieder hin und sagst, du hast mir doch letzte Woche erzählt von deiner Prüfung, die kommt. Wie ist es dir denn gegangen? Du hast mir erzählt von deiner Arbeitsstelle, von deinen Arbeitskollegen, die über deinen Glauben lachen. Wie ist es dir denn diese Woche gegangen? Das reicht. Wenn du das tust, wirst du ganz automatisch für jüngere Leute ein Mentor werden. Wir hatten so einen in der Gemeinde. Wenn ich meine Kinder gefragt habe, wer sind die Leute in der Gemeinde, zu denen ihr Kontakt habt, ist immer der gleiche Name gefallen, Pauli. Das war, der ist bis heute einer, der auf die Jungen zugeht. Allerdings, jeder von euch hat Menschen, die jünger sind. Jeder von euch kann für einen, mindestens für einen solch ein Mentor sein. Hast du einen Menschen, der dich im Glauben begleitet, und bist du ein Mensch, der andere im Glauben begleitet? Wer hilft dir in der Nachfolge? Nachfolge. Wir sind berufen, Jesus gemeinsam zu folgen. Ich wünsche euch, dass ihr solch einen Menschen habt und dass ihr solch ein Mensch werdet. Jetzt würde ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir für das Geschenk der Gemeinschaft, dass wir dir hinterher nicht alleine laufen müssen in dieser Welt. Dass du uns zusammengestellt hast in dieser Gemeinschaft. Bewahr uns davor, dass wir denken, es ist eine Harmoniegemeinschaft. Hilf uns, dass wir ja sagen können, dass der andere manches Mal so verstörend anders ist. Dass wir eben noch nicht im Himmel sind. Herr, wir wollen Gemeinde achten. Wir wollen das achten, dass du der Herr der Gemeinde bist und dass wir Glieder sind und dass das etwas Heiliges ist. Und wir wollen gleichzeitig die Spannung anerkennen, dass wir immer noch als Menschen zusammen sind und manches Mal können wir uns gerade noch ertragen. Dann hilf uns, dass wir in dieser Spannung bleiben. Und dann hilf uns, dass wir aufeinander achten, auf dem Weg gemeinsam hin zu dir. Lass uns Menschen werden, die diese Gemeinschaft bewusst suchen. Danke, dass du uns Väter und Mütter im Glauben geschenkt hast, Väter und Mütter, die uns Wegweisung geben können, ermutigen können, ermahnen können, helfen können. Und gib uns auch den Mut, dass wir das für andere werden. Dass wir bewusst auf andere zugehen und ihnen geistliche Vorbilder werden dürfen. Danke, dass du uns dabei helfen wirst. Amen. Jetzt kommt ein Lied.